Also ich versuche gnädig mit uns zu sein und jetzt nicht noch eine Stunde zu predigen. Vielleicht kommen wir ja dann noch hin. So in Erweckungszeiten gehen ja Gottesdienste 3-4 Stunden und da hat man nicht mehr so dieses Problem. Der Herr stretcht uns ein bisschen auch heute. Ich hoffe, ihr habt den Lobpreis genossen. Ich denke, es ist eine ganz wichtige Sache, dass wir Gott wirklich suchen und dass wir Zeit nehmen. Nebenbei, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben diesen Gottesdienst ja auch Zeit mit Gott genannt. Wenn du dazu keine Zeit mitbringst, ist es irgendwie ein bisschen blöd. Ja, wir nehmen uns für so viele Dinge Zeit. Nimm all die Zeit, die du an deinem Handy sitzt, teile sie durch 4 und gib sie Gott, dann bist du wahrscheinlich schon gut. Wie bei manchen Jugendlichen, nicht bei den Erwachsenen. Jesus, ja, ich wollte euch eigentlich so ein total knuffiges Bild von meinen zwei kleinen Söhnen zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt. So habe ich mal diese Botschaft genannt. Seht ihr was? Papa, ich bin so froh, dass ich dein Kind sein darf. Könnt ihr was sehen? Ein bisschen, kann man was sehen für was da hinten? Nicht wirklich. Der Winkel, naja. Ihr müsst euch das nachher mal angucken. Irgendwie hat er das jetzt gerade nicht angeworfen. Aber du kannst die Bibelstellen anwerfen. Diese. Ich bin so froh, dass ich dein Kind sein darf. Und es ist interessant, dass was Karl auch so in verschiedenen Sachen, wenn du so eine ganze Predigt vorbereitet hast, die ganzen Worte, dann merkst du ja, aha, das hatte ich aufgeschrieben, das hatte ich notiert, das war das, was ich sagen wollte. Und ich habe dort 3 Punkte eigentlich, die ich uns heute nahelegen wollte. Erstens, er ist der allerbeste Papa. Zweitens, ich darf sein echtes, vollwertiges Kind sein. Und drittens, ich darf an seiner Hand laufen lernen. Und die 3 Sachen, Karl hatte gesagt, Ängste, mit denen wir zu tun haben, Probleme, Sorgen. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr viele Ängste gibt, die uns manchmal so plagen. Ja? Ich hatte mal eine Begegnung mit dem Herrn, wo ich mitten in der Nacht plötzlich aufgewacht bin und hier tief in meinem Herzen gehört habe, die tiefsten Ängste, die Menschen haben, ist die Angst, allein zu sein, die Angst, verlassen zu werden, die Angst zu versagen und die Angst vor existenziellen Nöten in der Zukunft. Angst vor Ablehnung, so ganz tief. Ich habe so eine kleine Liste so plötzlich gesehen. Diese Ängste, einsam zu sein. Die Angst, im Stich gelassen und enttäuscht zu werden. Und ich glaube, diese Ängste, die können unser Leben unheimlich schwer machen. Und auch das Thema Sorgen vor der Zukunft kann dein Leben unglaublich schwer machen. Und jetzt haben wir einen Gott, der sagt, sei um nichts besorgt. Sei um nichts besorgt. Und du sagst, wie, aber ich muss doch meine Kinder versorgen. Und er sagt, na und? Sei um nichts. Aber ich muss doch meine Miete bezahlen, meine Versicherung, mein dies, mein jenes, mein Visum. Sei um nichts besorgt. Die gute Nachricht ist, wir haben den allerbesten Papa. Gott ist der allerbeste Papa. Viele von uns haben vielleicht gar keinen guten Vater gehabt. Gott ist der allerbeste Papa. Er ist nicht irgendein Papa, er ist der allerbeste. In Epheser, Kapitel 3, da heißt, sagt Paulus, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft benannt wird. Dass er euch gebe, dass ihr Gott erkennt in der Höhe, Breite, Tiefe, Länge und die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und diesen Vater beschreibt er am Ende, er ist ein Vater, der über die Maßen hinaus mehr tun kann, als du erbitten oder erdenken kannst. So ist Gott. Und Gott möchte dein Vater sein. Ich wollte dir ein ganz kleines Beispiel geben, was das für dich bedeuten kann. Meine Tochter Sarah, eine meiner Lieblingstöchter, von meinen 7 Kindern, ist sie meine ganz besondere Tochter. So wie jedes andere Kind auch. Sie ist absolut speziell, einzigartig, genial gemacht von Gott. Amen? Und irgendwann kam ich in ihr Zimmer Und wir haben immer so bei uns Samstag so ein bisschen Aufräumtag. Ne? Und dann manchmal komme ich mal vorbei und gucke so, was die Kleinen machen. Und ab und zu gucke ich immer noch mal in Sarahs Zimmer. Und dabei fiel mir auf, Sarahs Zimmer ist das einzige, wo wir noch keinen neuen Fußboden verlegt haben. Wir haben in allen anderen Zimmern ein schönes neues Laminat, damals schon, als wir eingezogen waren, verlegt. Und da war noch der alte Teppich. Und der Teppich, der war in 4 Jahren noch älter geworden. Und überall Flecken. Und ich dachte, hier kann man gar nicht aufräumen. So viel wie du staubsaugst, der Teppich sieht immer dreckig aus. Und dann passierte etwas Erstaunliches in meinem Herzen, das Herz eines Vaters. Ich sagte, es kann doch nicht sein, dass ich da drüben in Spandau gerade einen Fußboden verlegt habe für einen Freund in München. Es kann doch nicht sein, dass ich für jemand anders in seiner Eigentumswohnung einen Fußboden verlegt habe und für meine eigene Tochter. Sieht so aus. Und ich sagte, nee, die kriegt genau den gleichen Fußboden. Genau den gleichen Fußboden. Das beste Laminat, 32er Klasse. Jawohl, 8 mm. Das muss sein, das hat sie verdient. Jawohl. Und jetzt pass mal auf. Jetzt haben wir einfach dieses Laminat gekauft und ich habe es mitgebracht und gesagt, wie findest du denn das hier? Und am Anfang sagte sie so, ja, gar nicht so schlecht, doch, kann ich mir vorstellen. Da kam dieser Tag und sie hat auch mitverlegt. Wir haben in einem Tag dieses ganze Zimmer, den Laminatboden verlegt. Und so habe ich mich gefragt, was musste Sarah machen, was musste sie leisten, damit sie hat plötzlich einen neuen Kleiderschrank und einen nagelneuen Fußboden. Und dieses Zimmer, sage ich dir, es sieht plötzlich von, sage ich mal, so ein bisschen Bruchbude, Räuberhöhle zu, ey, wer wohnt denn hier? Und ich habe mich gefragt, was hat Sarah eigentlich dazu beigetragen, dass dieses Shifting zustande gekommen ist? Und meine geniale Erkenntnis war, gar nichts. Gar nichts. Die hatte einfach nur einen guten Vater. Die hatte einfach nur einen Papa, der gesagt hat, Moment mal, auf diesem Level lebst du nicht weiter. Okay? Auf diesem Level geht's nicht weiter. Wir werden mal ein Shifting bringen. Und ich glaube, das ist die gute Nachricht. Du hast einen guten, den allerbesten Papa, der über die Maßen mehr hinaus tun will, als du dir ausdenken oder erbitten kannst. Das heißt, wir haben eine völlig falsche Perspektive. Wir sitzen da und denken, Gott, wenn du doch mal ein kleines bisschen mich segnen könntest. Gott, ein kleines bisschen mehr, siehst du nicht die Probleme? Und Gott sagt, hey, Moment mal, wir haben hier ein Problem. Ich habe diesen gigantisch reich gedeckten Tisch für dich und der komplette Kühlschrank ist voll und du sitzt auf deinem Knäckebrotteller und sagst, Gott, wenn ich ein kleines bisschen Butter haben könnte. Und er sagt, hey, Moment mal, hier, wir reden nicht vom Knäckebrot, pack den Teller beiseite, der ganze Tisch ist gedeckt. Der ganze Tisch ist gedeckt, der Kühlschrank ist voll, ich habe für dich gekocht. Komplettes Drei-Gänge-Menü. Und du sitzt da, hey, aber ich brauche nur Butter. Ich brauche nur Butter für mein Knäckebrot. Nein. Der erste Punkt, du hast den allerbesten Papa. Mein Heilungsbuch nebenbei, wir haben dort wieder Exemplare. Und wenn du das noch nicht mal durchstudiert hast, ich kann dir sagen, dieses Buch ist ermutigend. Warum ist es ermutigend? Weil es vollgestopft ist mit Gottes Wort. Weil Gottes Wort ermutigen müssen, weil ich meine Kommentare dazwischen relativ kurz und relativ geisterfüllt gehalten habe. Ja? Aber das erste Kapitel in dem Buch ist, Gott ist gut. Das ist identisch, das ist 1:1. Deswegen stammen diese Worte auch so voneinander. God, good. Gott, gut. Das ist, daher kommt es. Gott ist gut. Das ist eigentlich eine einfache Regel. Er ist der beste Papa. Amen. Damit du das auch in der Schrift nachvollziehen kannst, wenn ich anfange, über das Thema nachzudenken, dann denke ich mir, ich greife mal 3 Bibelstellen raus, damit ich euch das mitgeben kann. Aber ich schaff's nicht, bei 3 zu bleiben. Da kommen Verse, wo du sagst, das geht gar nicht, bei 3 zu bleiben. Ja, bei erst der beste Papa fällt mir ein, Jakobus 1,17. Gott ist ein Vater, von dem jede gute und vollkommene Gabe kommt. Amen. Jede gute Gabe, Jakobus 1,17, kannst du dran werfen. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Und ich mache dir Mut, manchmal denkst du dann so fleischlich und denkst, ja, aber wenn du wüsstest, also hier in meinem Leben, da müsste doch mal ein bisschen mehr passieren. Ich sag wieder, du sitzt vor dem Knick im Mund. Denk mal an das Geschenk, was die Bibel nennt. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus. Du denkst, Gott, kannst du mir ein kleines bisschen helfen? Auch die Leute draußen auf dem Leopoldplatz. Die kommen zu dir und sagen, hast du mal 10 Euro? Und du willst ihnen sagen, ich habe keine 10 Euro, ich habe was so viel Besseres für dich, ich habe ewiges Leben für dich. Das ist Gott. Das ist Gottes Problem. Gott sagt, du brauchst 10 Euro. Hier im Himmel ist alles voller Gold. Was soll ich machen? Ich habe keine 10 Euro, aber alles voller Gold und ewiges Leben, ewiges Glück, ewig. Keine Schmerzen, kein Leid mehr in Ewigkeit. Was willst du jetzt? 10 Euro oder ewiges Leben? Und ich denke manchmal, der Herr verzweifelt fast in Deutschland und sagt, die Leute wollen 10 Euro. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wir brauchen hier anderes Marketing irgendwie, dass die Leute verstehen. Jede gute Gabe. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Und diese Gabe ist vollkommen. Da ist kein Makel dran. Amen. Die Gabe Gottes ist zum Beispiel die Gabe des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist eine Person und die ist vollkommen. Amen. Die Gabe Gottes ist zum Beispiel Vergebung. Und wenn er dir vergibt, vergibt er dir vollkommen. Amen. Er wäscht dich vollkommen rein. Die Gabe Gottes ist zum Beispiel ein neues Herz. Er macht es vollkommen. Matthäus 6, 8. Ich packe euch noch mit ein paar Bibelstellen zu, um über die Güte Gottes zu staunen, weil ich glaube, wenn wir heute mehr über die Güte unseres Papas staunen und hier rausgehen und sagen, das ist krass, wie gut Gott ist. Wenn du so rausgehst, dann verändert sich eine Blickrichtung in dein Leben. Matthäus 6, 8. Denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Bevor. Euer Vater war richtig. Vers 8. Vers 8 war richtig. Vers. Ich habe nur den ersten Teil weggelassen. Seid den Heiden nicht gleich. Denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht. Und ich übersetze das immer so für mich. Der Vater weiß nicht nur, was du brauchst, sondern er will es dir auch geben. Und dann noch ein Aspekt. Er hat es auch, was du wirklich brauchst. Er hat es zur Verfügung. Er ist nicht so, wie ich, manchmal ich als irdischer Vater, wenn du dann auf so einer Reise bist und du bist im Auto unterwegs und plötzlich schreien die Kinder, ich habe Durst. Und du stellst fest, ich habe nichts zu trinken mitgenommen. Warum habe ich das vergessen? Wie konnte mir das passieren bei 5 Kindern im Auto? Weißt du, aber Gott ist nicht so. Der hat das, was seine Kinder brauchen, tatsächlich auch zur Verfügung. Ja? Euer Vater weiß, was ihr braucht. Er weiß, was du heute brauchst. Und er ist der allerbeste Papa. Noch eine Bibelstelle, 7 Vers 11, Matthäus 7 Vers 11. Und ich bringe die Bibelstellen deshalb, weil wenn du keinen guten Vater oder gar kein Konzept davon hast, wie es ist, so versorgt zu werden, dann fällt es schwer. Dann fällt es schwer, so zu vertrauen. Dann brauchst du das Wort Gottes. Du brauchst das Wort Gottes, um umzudenken und zu verstehen, dass Gott komplett anders ist, auch als du fühlst. Weil wir fühlen uns oft verlassen. Dann fühlst du es und du sagst, Herr, bitte komm zurück zu mir. Herr, bitte verlass mich nicht. Und er sitzt da und sagt, wovon redest du? Ich bin da. Ich bin da. Was soll ich jetzt machen für dich? Herr, bitte komm ein Stückchen mehr. Ich bin in dir. Hallo. Und er klopft an deine Tür und du klopfst an eine andere Tür. Und er klopft immer bei dir und sagt, hallo, ich bin auch da. Und deine Seele ist so falsch geprägt, dass du irgendwie denkst, du redest mit einem selbstgemachten Gott. Mit einem, der weit weg ist, der distanziert ist und der dir eigentlich nur ganz wenig geben will. Und ich habe festgestellt, ganz viele Christen, obwohl die 20 Jahre in der Gemeinde unterwegs sind, sie haben ein Bild von Gott, dass sie denken, er duldet sie mal so gerade eben in der vorletzten Reihe. Er mag sie nicht wirklich, aber er nimmt sie nur so mit rein in die Welt. Ja? Und eigentlich können sie froh und dankbar sein, dass er sie auch noch mit reinnimmt, durch das Blut von Jesus mal gerade eben. Dabei ist Gott total begeistert von uns. Amen. Er ist total begeistert. Jakobus 1,7, das haben wir auch mitgenommen hier. Der Papa ist viel besser als irgendein weltlicher Papa. Jakobus 1, Vers 5, da heißt es, dass unser Papa keine Vorwürfe macht und allen willig gibt. Das ist so eine Schriftstelle, in der ich mich immer festhalte. Gott macht keine Vorwürfe. Da steht es geschrieben. Jakobus 1,5. Er ist der beste Papa. Er ist der Papa des verlorenen Sohnes, der dich jedes Mal wieder aufnimmt. Amen. Okay, ihr merkt, ich bin eigentlich so ein Vater, dass ich jetzt doch länger predigen könnte. Ich muss es irgendwie abkürzen. In dem Heilungsbuch da gibt es die Story mit dem grünen Fahrrad. Und das finde ich auch, das bleibt mir immer so hängen. Wenn mein Sohn sagt, Papa, ich wünsche mir ein grünes Mountainbike. Manche Leute denken von Gott, der geht in den Laden und sagt, naja, grün haben sie heute hier nicht da, Mountainbike auch nicht, aber ich kaufe ein rotes Fahrrad. Da soll er mal zufrieden sein. So ein Bild von Gott. Weißt du, Gott ist der allerbeste Papa. Das ist wirklich so. Das hörst du jetzt hier vielleicht theoretisch, aber ich sage euch ganz kurzes Zeugnis, als ich 22 war, hatte ich dieses Bild von Gott. Und dann habe ich, das macht ja keiner von euch, habe ich tatsächlich für einen Ehepartner, habe ich mal diese Fragen gestellt. Ja. Thema Ehe, Partnerschaft. Und ich war mit verschiedenen weiblichen Wesen zusammen in Gebetskreisen und mit einer hatte ich schon so viel zusammen gebetet, dass andere Leute in der Gemeinde meinten, wir sind verlobt. Und ich hatte das überhaupt nicht mitgekriegt, weil wer meine Story kennt, ich hatte dieses ganze Thema komplett abgegeben. Und ich habe eigentlich so gebetet, weil jemand auf mich zukam und sagte, na wann heiratet ihr denn? Und ich so, ja. Ich hatte keinen Plan, ich hatte nichts mit der Frau im Sinn, die war komplett unattraktiv für mich, gar nichts. Aber wisst ihr, ich war so geistlich drauf, als mich dann zwei, drei Leute angesprochen haben, habe ich angefangen zu fragen, Gott, ja, ich kann ja gut mit dir beten und wir sind ja missionarisch zusammen unterwegs. Das war nicht diese wunderhübsche Frau hier, das waren andere, ich rede jetzt von anderen Frauen. Und ich habe dann ernsthaft die Frage gestellt, Herr, also das scheint ja alles zu passen, wir beten gut zusammen und wir evangelisieren gut zusammen. Da musste ich 2-3 Tage beten und habe mich verkrampft und versucht, auf den Himmel zu hören. Und irgendwann, also ich glaube am dritten Tag, hat Papa gesagt, hallo, aufwachen, ich bin ein guter, guter Vater. Und ich möchte dir geben, was dein Herz begehrt. Und dann hat er einfach mal gesagt, wenn ich dir eine Frau gebe, dann wird sie besser sein als deine kühnsten Träume. Wenn ich dir eine Frau gebe, dann wirst du sie so richtig attraktiv finden und so richtig lieb haben. Weil ich bin Gott, der Erfinder der Liebe. Och, hey Leute, also gerade für die Jungen unter uns. Er ist auch der Erfinder der Sexualität. Und Gott hat nicht den Plan gehabt, als er Sexualität gewohnt hat, dass er dann 2 Leutchen schafft, die dann immer nur zusammen beten und fromm sind und evangelisieren. Sondern er hat gesagt, hey, ich möchte euch beschenken. Kann man nachweisen in Sprüche 5. In ihrer Liebe sollst du taumeln immer da, an der Frau deiner Jugend. Ihre Brüste sollen dich berauschen. Okay, hallo. Das ist Gott. Das ist der Gott, der sagt, warum muss man sowas wie Pornografie überhaupt erfinden? Hallo, hört doch auf mich und eure Seele wird leben. Richtig? Er sagt, hört doch auf mich. Ich habe für euch was viel Besseres. Die Leute denken, oh, wenn ich fromm werde, dann darf ich keinen Spaß mehr haben. Und Gott sagt, hey, du weißt gar nicht, was Spaß ist. Du weißt nicht, was Freude ist. Okay, ich mache nur einen zweiten Teil, das mache ich kurz. Zweiter Teil, du darfst sein echtes, leibliches, geliebtes Kind sein. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, der Groschen, der fällt dann, wenn du begreifst, dass du eben nicht nur ein geduldeter Sklave bist im Haus des Vaters. Dass du nicht nur jemand bist, der da irgendwie mal Gast sein darf, oder ein netter Freund, sondern dass du wirklich sein leibliches Kind sein darfst. Jetzt noch was Wichtiges für die englischsprachigen Leute. Da ist etwas, da bin ich immer gegen aufgestanden. Es gibt im Englischen die Lehre The Spirit of Adoption. Ja? Und es ist in Römer 8, dass dieses Wort Adoption in die Bibel gekommen ist. Adoption. Adoptiert kommt daher, dass man sagen kann, angenommen. Aber im Deutschen kannst du das nicht bringen, weil Adoption hat ja eine völlig andere Bedeutung. Das ist nämlich jemand, der keine Eltern hatte. Und dann erbarmen sich andere Leute und sagen, ich adoptiere den. Die Bibel spricht von was völlig anderem. Die Bibel sagt, du bist nicht adoptiert. Weil dann, wenn du adoptiert bist, hast du immer diese Identitätsprobleme. Dass du sagst, eigentlich, und viele Christen haben noch genau dieses Adoptivkindverhalten. Die laufen rum und sagen, ja, eigentlich gehöre ich nicht hierher. Ich weiß gar nicht, was ich in der Familie hier mache. Eigentlich gehöre ich gar nicht hierher. Und Gott sagt, doch, du gehörst genau in diese Familie der heiligen, geliebten Kinder Gottes. Du gehörst in die Gemeinschaft der Auserwählten, heiligen und geliebten. Kolosser 3,12. Ihr als heilige, auserwählte, geliebte Gottes, du gehörst da rein. Was ist Gottes Konzept? Du wirst von Neuem geboren. Du bist von Neuem geboren, vom Heiligen Geist gezeugt. Du bist eine neue Kreatur und diese Kreatur ist aus Gott geboren. Eine Schriftstelle dazu, Johannes, Evangelium, Kapitel 1, Vers 12 und 13. Seht, welch eine Liebe, das war 1. Johannes, allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes, nicht Stiefkinder. Kinder Gottes. Amen. Sag doch mal, ich darf ein Kind Gottes sein. Oder du sagst, ich bin ein Kind des Vaters. Ich bin ein Kind des Vaters. Wenn du es heute noch nicht bist, dann darfst du es wirklich werden. Du darfst ein echtes, vollwertiges, geliebtes Kind des Vaters sein. Und der zweite Teil des Verses, die nicht ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das heißt, Gottes Konzept ist, ich will Vater sein. Und was mache ich? Ich zeuge Kinder durch den Heiligen Geist. Und wenn Jesus seine Braut anschaut, dann geht es ihm so wie Adam, als er Eva sah. Diese endlich ist Fleisch von meinem Fleisch. Gebein von meinem Gebein. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Und Jesus sagt, im Geist, wenn du aus dem Geist geboren bist, bist du eine neue Kreatur und du hast die DNA Gottes in dir. Das musst du glauben. Du bist ein Teilhaber der göttlichen Natur. Du bist deswegen nicht Gott, aber du bist von Gott gezeugt und deswegen hast du seine DNA in dir. Amen. Und das gibt dir auch das Recht, ein Kind Gottes zu sein und auch dieses Vorrecht, einen Vater zu haben, der immer für dich sorgt. Deswegen sagt Jesus, seid nicht wie die Leute, die keinen Vater haben. Du hast einen Vater. Sag nochmal mit mir, ich habe einen Vater, der für mich sorgt. Halleluja, der sich um mich kümmert. Halleluja. Ich habe mir hier aufgeschrieben, hört das nur mal kurz. Ich darf wissen, dass ich einen Papa habe, der sich immer um mich kümmert und immer für mich da ist, wenn ich ihn brauche. Ich darf wissen, dass ich einen Papa habe, der immer weiß, was ich brauche und es mir auch noch geben will. Der immer weiß, wonach ich mich am meisten sehne und es mir auch noch geben will. Und der immer nur das Beste für mich im Sinn hat und es mir auch noch geben will. Das ist krass. Hat das Beste für dich im Sinn. Deswegen muss alles denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Weil Gott das Beste für dich im Sinn hat. Ich habe einen Papa, der meine Schwachheiten kennt und mich trotzdem bedingungslos an. Ich habe einen Papa, der keine Vorwürfe macht, der immer nur gute Geschenke macht. Und allen ausnahmslos gerne gibt, die im Vertrauen zu ihm kommen und ihn demütig bitten. Das ist der allerbeste Papa und du darfst ein vollwertiges Kind sein. Und jetzt noch einen letzten Punkt. Du darfst lernen, an seiner Hand zu laufen. Du darfst, oder umgekehrt, du darfst an seiner Hand laufen lernen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Es gibt eine Schriftstelle, vielleicht wirfst du auch nochmal dran, Epheser 5, Vers 1, weil ich, wenn du dich so fragst, was mache ich jetzt als Kind des Papas? Du hast einen Auftrag. Du sollst nämlich das Wesen des Papas sichtbar machen auf der Welt. Das ist eigentlich deine Berufung. Du sollst Sohnschaft, Tochterschaft leben. Du sollst dir der Welt zeigen, Leute, ihr müsst nicht leben als Waisenkinder. Und ihr müsst auch nicht als Sklaven des Satans leben. Ihr dürft als Freier in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes leben. Und es ist in Epheser 5, 1, seid nun Nachahmer Gottes. Andere Worte, lebt so, wie Gott lebt. Das ist krass. Lebt doch einfach, wie Gott lebt. Krass. Lebt doch einfach, wie Gott lebt. Wenn du dich dann anfängst, damit zu beschäftigen, dann merkst du, wow, der lebt völlig anders. Deswegen zu ermutigen, du darfst lernen, an seiner Hand zu gehen, du darfst an seiner Hand das Laufen lernen. Ein Bild, mit dem ich jetzt schließe, und eine Bibelstelle, Johannes 10, 28, niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben, niemand. Wenn du an der Hand des Vaters bist, kann dich niemand rauben. Wenn du in seiner Hand bist, niemand kann dich rauben. Und Jesaja 41, 10 sagt, er fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Kannst du die noch dranwerfen? Jesaja 41, 10. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. So eine ermutigende Stelle, wo der Papa sagt, ich helfe dir immer wieder auf. Dieses Bild, mit dem ich schließen möchte, was sich bei mir so eingebrannt hat. Alle unsere Kinder haben laufen gelernt. Und ich weiß noch den Tag, ist Markus noch hier? Markus? Markus, wir liefen vom Café die Seestraße runter und liefen zu 118. Und einmal mehr wollte ich Markus irgendwie deutlich machen, dass der Papa keine Gedanken der Verdammnis hat. Und sprach so mit ihm und plötzlich sagte ich zu ihm, weißt du was, Markus? Ich habe noch nie Eltern getroffen, die ihren Kindern dabei zugeschaut haben, wie sie laufen lernen und eine Strichliste gemacht haben, wie oft die hingefallen sind. Ich habe noch nie Eltern getroffen, die mitgezählt haben. 1001, 1002, 1003. Und dann sind sie bei 10.005, 10.006, 10.007. Solche Eltern gibt es nicht auf der Erde. Oder kennt ihr sie? Die Botschaft ist, du darfst mit deinem Papa laufen. Und dein Papa, wenn er sieht, dass du versuchst aufzustehen, und den ersten Schritt gehst, weißt du, was der macht? Der ruft, er kann laufen! Der ruft, guck, einen Schritt ist er schon gelaufen. Einen Schritt. Und der Geist dieser Welt sagt, mit einem Schritt, weißt du, guck dir mal Carl Lewis an hier, Schnellläufer kannst du vergessen. Sagt, so wie die anderen, kommst du nie. Aber der Papa, weil er Vater ist, versteht ihr? Er ist Vater. Weißt du, weil er Papa ist, sagt er, ich behandle dich wie mein Kind. Und wenn du laufen lernst, dann bin ich begeistert über jeden Schritt. Und ich glaube, hier kann ein Shift stattfinden. Hier kann ein Umdenken stattfinden, dass die Güte Gottes dich zu umkehren. Und du begreifst, der Papa freut sich über die zwei Schritte, die drei Schritte, die du läufst. Viel mehr als über die 20, 30, 40 Mal, die du hingefallen bist. Wenn du anfängst, es zu glauben, dass Gott so ist, fängt Hoffnung an aufzukeimen. Ich sag nochmal, du musst es glauben, sonst macht das Leben in der Nachfolge Jesu keinen Spaß. Weil dann ist es furchtbar anstrengend, ein Nachahmer Gottes zu sein. Es ist furchtbar anstrengend, weil du, kann ich dir schon prophezeien, du wirst es nie schaffen. so zu sein wie Jesus. Du findest immer was, warum, wo du versagst. Jeden Tag genug. Wunsch. Lebt ihr noch? Wer ist umgefallen? Okay, ihr Lieben. Ich hab's versucht, ich bin durch. Jesus ist Sieger. Sorry, ihr habt gut ausgehalten. Komm, wir stehen nochmal auf und strecken uns. Wir machen das jetzt so heute. Wir schließen den Gottesdienst jetzt für die, die sagen, ich brauche jetzt unbedingt einen Kaffee. Geht gar nicht anders. Wenn ich jetzt nicht sofort ein Stück Kuchen oder einen Kaffee kriege, dann falle ich tot um. Das ist nicht die Wahrheit, aber da hinten gibt's zwei, drei Leute, die das kurz aufbauen können. Jawohl, macht das doch einfach. Da hinten gibt's Kaffee und Kuchen und ihr könnt Gemeinschaft haben. Und dann gibt's Leute, die sind einfach jetzt gerade in Fahrt gekommen durch die Predigt und sagen, was, wie jetzt? Kaffee trinken geht ja gar nicht. Vielleicht gibt's sie auch hier. Wir haben noch einen Moment Worship-Zeit. Ist das gut? Wir beten nochmal Gott an. Wir haben Zeit für Gebet. Gibt's jemanden, der noch mitbeten kann? Habt ihr noch Power? Habt ihr noch Power, auch für Leute mitzubeten oder nicht wirklich? Und mal gucken. Es finden sich Leute. Verrass, willst du noch ganz kurz einen Abschlusssegen machen? Segensgebet? Wir haben hier den Tisch des Herrn, das Abendmahl. Auch hier, die Einladung ist da. Man kann kommen und sich nochmal geistig stärken und sagen, ich möchte vom Tisch des Herrn essen.